Schönen guten Morgen. Lasst uns zu Anfang gerne noch mal beten, bevor wir starten. So, Vater, ich danke dir, dass wir jetzt gemeinsam wieder in dein Wort schauen dürfen. Ja, dass es so viel für uns bereithält, alles bereithält, was wir brauchen, dass es so in unser Leben spricht, uns überführt, uns aufzeigt, ja, wo es noch mangelt, Herr, und uns vor allem aufzeigt, wie groß du bist, wie gnädig du uns begegnest. Dass den Text heute dazu dienen, dass wir dich mehr erkennen, dass dein Wort uns verändert, dass ja, wir ermutigt hier rausgehen, voll neuer Kraft, voll neuer Entschlossenheit, eben konsequent mit Sünde umzugehen. Ja. Amen. Woran erkennt man, dass jemand nahe bei Gott ist? Also, dass er eine echte Beziehung, eine gute Beziehung zu Jesus hat. Als junger Gläubiger war das eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Und nicht nur als junger Gläubiger, eigentlich bis heute noch ist es eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Was macht eigentlich, also woran erkennt man das, dass jemand ein wirklich guter Christ ist? Ich hatte damals Predigten gehört und hier und da was aufgegriffen und verschiedene Gedanken dazu. Ich dachte, ja, doch, das ist diese gute Beziehung zu Jesus. Ein Gedanke war zum Beispiel, hatte ich in der Predigt gehört, dass man morgens aufstehen sollte und nicht nur einen Kaffee machen, sondern du machst zwei Kaffees, einen für Jesus, einen für dich. Er trinkt seinen nicht, aber du trinkst halt deinen und ihr habt dann Gemeinschaft. Das ist ein gutes Zeichen von Beziehung mit Jesus. Da lebt das jemand richtig. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Das hat für mich einfach nicht gepasst. Wenn man durch die sozialen Medien scrollt oder durchs Internet geht, dann hat man vielleicht das Gefühl, dass andere Leute Jesus so viel intensiver, so viel näher erleben als ich. Die irgendwas zu spüren scheinen, was ich vielleicht nicht spüre, wenn ich hier die Lieder singe oder bete. Oder man hört von vielen Leuten, die Sachen erleben, von denen man sich denkt, boah, das würde ich auch gerne erleben. Gebetserhörungen, wie sie Menschen zum Herrn führen, Bekehrungen erleben, selber miterleben und mitwirken dürfen. Und andere wiederum scheinen das Wort Gottes so tief zu verstehen, wie ich es niemals könnte. Und wo ich denke, boah, krass, der ist wirklich nah an Gott dran. Und wenn man dem Internet glauben mag, dann sind die stärksten Bewegungen gerade aktuell in der evangelikalen Bubble, also im evangelikalen Kontext, die genau das im Fokus haben, also Jesus erleben, Jesus fühlen, das sind die stärkst wachsenden Bewegungen in unserem evangelikalen Kontext. Das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, oder? Also irgendwie in uns drin ist doch schon dieses Sehnen danach, Jesus zu erleben und ihn intensiv in unserem Leben zu spüren und zu merken. Und all die Dinge, die ich aufgezählt habe, sind alles sehr schöne Dinge. Und das sind Dinge, die ich niemals kleinreden wollen würde. Das sind Dinge, wo Gott selbst im Leben von Leuten wirkt und wo ich glaube, dass man falsch handeln würde, wenn man sagt, das ist alles nicht richtig oder nicht die Beziehung, die Jesus meint. Trotzdem möchte ich uns heute mit der konkreten Frage hier zurücklassen oder die konkrete Frage beantworten. Was bedeutet es, echte Beziehung zu Jesus zu haben? Wir machen heute weiter im Kolosserbrief, Kolosser 3, Verse 5 bis 8. Und dieser Text gibt uns eben genau die Antwort auf diese Frage. Kolosser 3, die Verse 5 bis 8. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Der Text startet mit tötet nun. Man könnte auch übersetzen tötet daher. Also er bezieht sich wie so oft auf etwas, das er vorher geschrieben hat. Und zwar auf die Dinge, die er unmittelbar davor geschrieben hat. Dave hat letzte Woche darüber gepredigt und eine Kernaussage davon ist eben Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, sondern sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das ist der Gedanke, auf den er sich bezieht, wenn er in Vers 5 sagt, weil das so ist, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Also was er sagt, ist, wenn du wirklich Leben in Christus hast, wenn du sein bist, wenn er dich errettet hat, wenn du das erfahren hast, dann ist die Folge, die offensichtlichste Folge, dein Umgang mit Sünde. Er ist der offensichtlichste Indikator, wenn ich an meinem eigenen Leben merken will, wie nah bin ich an Gott dran? Im Leben von anderen vielleicht bewerten muss, wie nah sind sie an Gott dran? Dann ist der Gradmesser, den Gott uns hier in die Hand gibt, wie geht diese Person, wie gehe ich persönlich mit Sünde in meinem Leben um? Wie viel Raum gebe ich ihr? Wie reagiere ich auf sie, wenn ich sie in meinem Leben finde? Und den gleichen Gedanken verfolgt Jesus in Johannes 8, Vers 30. Wir können das gerne einmal aufschlagen. Es ist eine Begebenheit, wo Jesus mit den Pharisäern streitet, wie so oft. Die Pharisäer von sich überzeugt sind, wie heilig sie sind und wie gerecht sie sind. Und Jesus überführt sie und sagt, nee, so wirklich so gerecht seid ihr gar nicht. Nicht so gerecht, wie ihr denkt zu sein. Und die Pharisäer geben zwei Antworten darauf. Die erste, Johannes 8, Vers 31, Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Also Jesus sagt, wer mir wirklich nachfolgt, der tut mein Wort. Was ist ihre Antwort darauf? Wir brauchen der Wort gar nichts zu tun. Wir haben einen Draht nach oben. Wir haben einen direkten Draht nach oben. Wir sind Abrahams Nachkommen. Wir haben eine Berechtigung auf diese Beziehung, auf diese Gemeinschaft. Ich brauche gar nichts zu tun, was du sagst. Und sie haben diesen Fokus auf Beziehung. Und das zweite Mal, dass sie ihm antworten, ist ein paar Verse später, in Vers 41. Ist genau die gleiche Sache. Jesus sagt, ihr tut die Werke eures Vaters. Im Kontext wird klar, dass er sagt, der Satan ist ihr Vater. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Und sie machen das gleiche Gedankenspiel wieder. Jesus überführt sie der Sünde und sie sagen, es ist völlig egal, was du sagst, wir haben einen direkten Draht nach oben. Gott ist mein Vater. Und sie rücken diese Beziehung in den Fokus. Und das, was Jesus sagt, ist, wenn Gott wirklich euer Vater wäre, dann würdet ihr tun, was ich sage. Die Beziehung kann niemals, oder die gelebte Beziehung und vielleicht auch in einer super geistlichen Art und Weise, kann niemals das Endprodukt sein, an dem wir messen, ob jemand wirklich nah an Gott dran ist, ob ich wirklich nah an Gott dran bin. Ob ich ihn fühle, wenn ich singe, kann niemals der Gradmesser dafür sein, um selbst zu bewerten, ob ich gerade nah an Gott dran bin. Sondern der Gradmesser, den Jesus uns in die Hand gibt, den Paulus uns in Kolosser in die Hand gibt, ist zu gucken, wie gehe ich mit Sünde um? Wie gehe ich mit dem um, was Jesus eben hier sagt, befiehlt? Wenn wir wieder in Kolosser 3 reingehen, dann sehen wir eine einzige Aufforderung, die Paulus hier bringt in Vers 5, der sagt, tötet nun eure Glieder. Das ist der konsequente Umgang mit Sünde, den Paulus hier fordert. Und wie gesagt, das ist der gleiche Gedankengang, den Jesus in Johannes eben fordert und den Pharisäern eben weiter sagt. Und was Paulus hier sagt, ist, tötet die Sünde, nicht fesselt sie, nicht legt sie beiseite, nicht kriegt sie irgendwie in den Griff, sondern tötet sie. Die Sünde selbst nämlich ist ein Serienkiller. Die Sünde selbst ist ein Serienkiller, Milliarden von Menschen auf dem Gewissen. Und die einzige Option, mit ihr umzugehen, ist, sie zu töten. Im Römerbrief schreibt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also quasi, wer mit der Sünde umgeht, der wird den Tod empfangen. Und was man da merkt in Römer ist, dass es ihm gar nicht nur um den endgültigen Tod geht. Es geht nicht nur um den Tod in Ewigkeit. Es geht darum, um den Tod in meinem Alltag. Wenn ich mit der Sünde hantiere, wenn die Sünde keinen konsequenten Umgang im Sinne von Töten in meinem Leben erfährt, sondern wenn ich mit ihr spiele, sie ranlasse, dann erlebe ich Tod durch Sünde in meinem Alltag. Was meint Paulus damit, wenn er das sagt? Sie fordert dein Leben hier und jetzt, Sünde einfach loszulassen. Ist der Tod für deine Ehe, ist der Tod für Freundschaften, ist der Tod für Beziehungen, der Tod für die Beziehung zu deinen Kindern, ist der Tod, dein innerlicher Tod selbst. Auch wenn du errettet bist, du wirst doch merken, was Sünde für eine gravierende Auswirkung in deinem Leben hat und dein unkonsequenter Umgang mit ihr. Und stellen wir uns vor, es wäre wirklich ein Serienkiller unterwegs und der bricht in unser Haus ein. Meine Frau sagt, kannst du mal gucken, ich habe unten Geräusche gehört, ich gehe runter, überwältige ihn halt in meiner Manneskraft, komme hoch, leg mich wieder hin. Meine Frau sagt, ja, was ist denn passiert? Und ich sage, ja, also ich habe ihn unten ein paar Kabel und bin dann an den Stuhl gefesselt. Und ich glaube, das sollte passen, wir können jetzt wieder pennen. Ich glaube, meine Frau würde kein Auge zukriegen und ich eigentlich auch nicht. So mutig bin ich nicht, dass ich mich das trauen würde. Aber es ist für uns völlig klar, das ist wahnsinnig. Ein Serienkiller, der Milliarden auf dem Gewissen hat, vor mir überwältigt mit ein paar Kabelbindern und ich sage, ja, mal schauen, wie lange es da drinnen aushält und wann er vielleicht ausbricht. Es ist eine tickende Zeitbombe und Paulus sagt ganz bewusst, tötet ihn, tötet nun. Was sollen wir konkret töten? Vers 5, Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht. Und ich würde Vers 8 dazu nehmen. Jetzt aber legt auch das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Wenn man das hier liest, hat man fast schon den Eindruck, Paulus macht zwei Kategorien von Sünde auf. Die erste ist, tötet nun, also schlimme Sünden muss man jetzt töten. Und die andere Kategorie ist, legt nun ab. Ja, also ein bisschen weniger schlimm, muss man nicht so einen radikalen Umgang damit haben. Ist das der Gedanke, den Paulus hier verfolgt? Ich glaube, wir können sehr konkret sagen, nein, das passt überhaupt nicht in den biblischen Kontext. Gott macht da keine Unterschiede. Er fordert von uns keinen unterschiedlichen Umgang mit der Sünde oder jener Sünde. Die ist nicht so schlimm, die ist schlimmer, die ist gar nicht schlimm vielleicht. Es wird gar nicht in den Kontext der Bibel passen. Was hier viel wahrscheinlicher ist, ist, dass Paulus einfach seine Auflistung macht, einen Einschub hat und die Auflistung dann einfach wieder aufgreift. Und das, was er hier in diesem Parallelen quasi aufeinanderlisten hat, ist einfach eine Weiterführung davon. Er fordert genau die gleiche Radikalität wie in Vers 5, tötet nun. Und diese Dinge legt ab. Es ist für ihn einfach eine Weiterführung des Gedankens. Es ist hier keine Kategorisierung von Sünde in zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade oder Schlimmheitsgrade. Lass uns jetzt die Aufzählung aber noch mal ein bisschen weiter unter die Lupe nehmen. Die erste ist Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht. Und wenn man aufmerksam liest, werden einem zwei Dinge auffallen. Das erste ist, Hurerei, Unreinheit und Leidenschaft sind irgendwie ziemlich nah beieinander. Also sehr, sehr ähnliche Worte. Wir würden sie in unserem Sprachgebrauch, der manchmal vielleicht unpräzise ist, vielleicht sogar als Synonyme verwenden. Wenn jemand in Unreinheit lebt oder Hurerei oder Unzucht, das ist für uns alles sehr ähnlich beieinander. Das Gleiche gilt für die Auflistung in Vers 8. Zorn, Wut, Bosheit, irgendwie auch sehr nah beieinander. Warum macht er da diese Unterschiede? Werden wir gleich drauf eingehen. Das Zweite, was auffällt, ist, dass Paulus hier die Habsucht, in Vers 5, als Götzendienst herausstellt. Er sagt, diese anderen Dinge sind auch Sünde, aber diese Habsucht ist irgendwie nochmal besonders. Er stellt sie hier als Götzendienst, wie gesagt, heraus. Und diese Aufzählung kommt nicht von ungefähr. Und auch, dass er Habsucht als Götzendienst bezeichnet, kommt nicht von ungefähr. Wir haben ja an der Stelle nämlich keine Auflistung von 5 verschiedenen Sünden, sondern wenn wir Paulus kennen, wir werden das gleich in einem anderen Vers noch anschauen, dann ist es für ihn eine Abfolge von 5 verschiedenen Sünden. Das Gleiche in Vers 8. Also es ist nicht Hurerei und Unreinheit und Leidenschaft und böse Lust und Habsucht, sondern es ist Habsucht, die zu böser Lust führt, die zu Leidenschaft führt, die zu Unreinheit führt, die zu Unzucht führt. Er geht vom Sinnen, vom Gedanken zur Tat, beziehungsweise umgekehrt. Er geht von der Tat, Hurerei, zur Habsucht, zum Gedanken. Und in Vers 8 macht er es umgekehrt. Er geht vom Gedanken, vom Zorn, über die Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund zur Tat. In Epheser 4, Vers 18 bis 19 sehen wir das, dass für Paulus klar ist, dass diese Dinge, die er in Vers 5 aufzählt, aus Habsucht heraus folgen. Da steht, wegen der Verstockung ihres Herzens, sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Habsucht. Es ist für ihn der Antrieb, diese Dinge zu tun. Es ist dieses kleine Stück in unserem Herzen, das diese Gedanken hervorbringt, das diese Taten hervorbringt. Und wie gesagt, das Gleiche macht er umgekehrt in Vers 8. Er startet mit dem Gedanken und geht bis zur Tat über. Das wird unter anderem auch deutlich, weil Paulus hier eigentlich Jesus zitiert. Wenn wir uns erinnern an die Bergpredigt, welche zwei Sünden stellt Jesus dann nochmal in besonderer Weise hervor und verschärft sie? Das ist einmal Ehebruch und Sucht und es ist einmal Lästerung bzw. Mord. Und er sagt bei beidem, und der Zielgedanke von Jesus bei diesen Stellen ist, es fängt in deinen Gedanken an. Es ist nicht erst die Tat, die es zur Sünde macht, sondern es fängt in deinen Gedanken an. Und den gleichen Gedankengang geht Paulus hier, indem er eben sagt, ja, das gibt Unzucht, aber das eigentliche Ursprung ist deine Habsucht. Und er sagt, ja, es gibt Lästerung, aber der eigentliche Ursprung ist dein Zorn, den du in deinem Herzen hegst. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr identisch mit dem, was Jesus eben in Matthäus sagt in der Bergpredigt. Also Unzucht beginnt nicht erst dort, wo ich außerhalb meiner Ehe sexuell aktiv werde. Er beginnt dort, wo ich Dinge will, die mir nicht gehören und auf die ich keinen Anspruch habe. Lass mich konkreter werden. Als Frau siehst du vielleicht einen Mann, vielleicht sogar aus der Gemeinde oder auf der Arbeit und denkst dir, ich wünschte, mein Mann wäre auch ein bisschen so. Auch ein bisschen so witzig, so charismatisch, auch so aufmerksam, hört immer zu. Ich wünschte, mein Mann hätte beruflich auch so einen Erfolg wie der. Können wir öfter in Urlaub fahren? Irgendwie wäre es ein angenehmeres Leben. Oder vielleicht denkst du dir sogar, hätte ich damals nicht sofort Ja gesagt, dann hätte ich die Chance gehabt, vielleicht auf den, ich wusste, der hat auch Interesse an mir oder was auch immer. Es ist das Wollen von Dingen, die dir nicht zustehen und die du nicht hast. Und diese ersten Gedanken, die in dir anfangen zu brodeln, die stoßen diese Kette los, die Paulus eben aufzählt, die dann eben in der Hurerei oder Unzucht endet. Vielleicht denkst du dir als Mann, ich wünschte, meine Frau hätte die Figur dieser Frau, die ich da gesehen habe. Oder ich wünschte, meine Frau würde auch Sport machen, irgendwie ist sie nicht für Sport zu begeistern. Oder ich wünschte, meine Frau wäre auch so belastbar und wird alles so unter den Hut kriegen wie die Frau von XYZ. Oder ich wünschte, meine Frau würde mich so anschauen und so begehren oder so loben wie meine Arbeitskollegin. Auch da etwas zu wollen, bei jemandem konkret zu sehen und zu sagen, boah, ich möchte das haben. Da wird eben die Sünde geboren und daraus folgen dann die Dinge, die eben in der Tat dann letzten Endes enden. Warum ist es so wichtig, dass wir das so aufgreifen, dass wir da so tief reingehen und sagen, okay, es ist nicht nur das Endprodukt, sondern wir gehen diesen Weg zurück von dem, wo es eigentlich herkommt, wo es entspringt. Weil Sünde wie Unkraut ist, die sich ihren Weg immer irgendwie durchbahnt. Du kannst vielleicht die eine Tür schließen, und es rankt sich durch den Flur, durch die andere Tür, raus aus dem Fenster oder rein, wie auch immer. Wer irgendwo Efeu hat, der weiß genau, wie das ist, kannst ihn beschneiden und dann findet er irgendwie doch seinen Weg in den Rollokasten. Und er ist einfach da und genauso funktioniert Sünde. Ich kann Türen schließen, aber wenn ich nicht an die Wurzel gehe und es da töte, dann wird es sich seinen Weg bahnen und wieder in meinem Leben offensichtlich zum Vorschein kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Paulus es hier auch aufdröselt und sagt, es ist nicht nur das Endprodukt, es ist der Gedanke, wo du ansetzt. Es ist dein Sinnen, wo du ansetzt. Du kannst dir Dinge verbieten, kannst du verbieten, mit jemandem außer deinem Ehepartner sexuell aktiv zu werden. Das ist eine gute Sache. Du kannst dir auch den Mund zukleben, um nichts mehr Schändliches zu sagen. Das ist vielleicht manchmal auch die bessere Wahl. Aber der Serienkiller sitzt noch im Keller, gefesselt an Kabelbindern. Er ist nur nicht tot. Unsere Aufgabe ist, radikal damit umzugehen, die Wurzel anzugreifen. Gepackt von diesem Gedanken haben damals ein guter Freund und ich eine Aktion geplant. Die Geschichte ist so, ja, so bekloppt eigentlich. Aber wir waren gepackt von diesem Gedanken, wir müssen jetzt die Sünde töten. Und wir haben seinen Computer als Ursprung seiner Sünde identifiziert. Und wir wollten sie töten. Ja, wir wollten diesen Computer töten. Und dann habe ich einen Fiat Panda von meiner Mama geschnappt, rübergefahren. Wir haben seinen Computer eingeladen, auf die Felder rausgefahren mit einer Brechstange und haben das Ding zertrümmert. Es war nur noch Elektroschrott und standen dann da vor unserem vollbrachten Werk. Es gab zwei Probleme. Erstens, das war der Computer seines Bruders. Der war darüber nicht so erfreut danach. Das zweite ist, es war überhaupt nicht die Ursache der Sünde. Es war das Endprodukt von diesen Gedanken, die bei ihm drin waren. Und genauso, ich finde, es ist ein tolles Beispiel, genauso war es bei mir. Ich habe damals irgendwann mal gedacht, boah, ich schmeiße mein Smartphone weg, ich hole mir ein Tastenhandy. Ein Tastenhandy, das WhatsApp hat, das ist auch eine coole Sache. Aber es war genauso, ich habe irgendwie am Äußeren rumgedoktort, aber in meinem Herzen und in meinem Sinnen wurde ich noch gar nicht überführt. Ich wusste, dass es schlecht ist, ich wollte es aus meinem Leben entfernen. Aber es ist noch gar nicht an der Wurzel angelangt. Sie saß viel tiefer, die Sünde, als einfach nur dieses Oberflächliche. Und das ist wichtig zu verstehen, wogegen kämpfen wir, weil es auch für uns klar macht, womit kämpfen wir. Also wie tötet man jetzt konkret? Ein paar Verse zuvor geht es um Selbstkasteiung, wo Paulus sagt, ja, ihr sollt euch jetzt nicht irgendwo einsperren und euch selbst verletzen, um Sünde zu vermeiden. Also er lehnt das schon relativ klar ab, weil es, wie gesagt, in der ersten Linie nicht um die Auswüchse meines Sinnens geht, sondern um mein Sinnen selbst. Und wir kämpfen, wenn wir darüber reden, wir kämpfen gegen unseren weltlichen Sinn, gegen die Lügen, die wir in uns drin glauben, von denen wir in unserem Herzen überzeugt sind. Wir wollen sie durch Gottes Wahrheit austauschen. Das ist der Kampf, den wir führen. Und wie tun wir das? Dave hat letzte Woche darüber gepredigt, der ganze Abschnitt fängt genau mit diesem Gedanken an. Sinnt auf das, was droben ist. Unser Sinnen muss verändert werden. Es muss neu ausgerichtet werden. Es muss verändert werden. Und wie gesagt, Lügen müssen durch Wahrheit ausgetauscht werden. Mein irdischer Sinn, so wie ich über Dinge denke, muss verändert werden. Wir müssen anfangen, Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht. Und die Bibel ist voll mit diesem Gedanken. Ein paar Stellen, Psalm 1. Wer über dein Wort sinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt. Wer über dein Wort sinnt, Tag und Nacht. Psalm 119 sind wir gerade in der Textlesung drin, Verse 9 und 10. Wodurch wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, indem er dein Wort bewahrt in seinem Herzen, zusammen mit Vers 11, Psalm 51, der Bußpsalm von David, nachdem er mit Bathseba diese Affäre hatte. Denn es ist sein Gebet nicht, Gott, schaff mir irgendwie auf meinem Balkon höhere Mauern, damit ich nicht mehr drüber gucken kann, in andere Wohnungen rein, sondern sein Gebet ist, schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Da muss was passieren, in meiner inneren Ausrichtung, in meinem Herzen muss was passieren, es muss Veränderung passieren. Und nicht nur in meinem Tun, im Endprodukt. Und Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und nicht in ihm, was bei Jesus gleichbedeutend ist, mit in seinem Wort zu bleiben, dann bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn Gottes Wahrheit die Lüge in meinem Herzen ersetzt, dann entsteht wirklich nachhaltige Frucht. Dann entsteht wirklich Veränderung. Und da stirbt Sünde. Und das ist der Grund, warum wir unsere Bibeln lesen. Das ist der Grund, warum wir jeden Tag da reinschauen und sagen, ich möchte wissen, was du denkst, Jesus. Ich möchte wissen, was du denkst, Gott, über mein Leben und wie du mich überführst und wo es in meinem Leben noch nicht so ist. Und das ist der Grund, warum wir hier jeden Sonntag hinkommen, uns in die Reihen setzen, eine Predigt zu hören. Nicht, weil wir Langeweile haben oder weil es halt so zur Tradition dazugehört. Nein, weil wir wollen, dass unser Sinnen verändert wird, indem wir auf Gottes Wort hören, indem wir es erklärt kriegen. Indem wir merken, ja, da denke ich noch falsch. Und Gottes Wort muss in meinem Herzen eben Einkunft finden. Es muss reinkommen, es muss Lüge austauschen durch die Wahrheit, die es ist. Und ganz Kolosser 3 steht eigentlich in diesem Kontext, Vers 16, ich will es nicht zu weit vorgreifen, darüber werden wir noch eine Predigt hören in Zukunft. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, weil es ist das Gegengift gegen die Sünde in uns. Das Wort Gottes, um verändert zu werden in unserem Sinn. Der Kampf ist in erster Linie ein Kampf des Sinnens, diese Gedanken zu töten und über Sünde zu denken, wie Jesus es tut. Und dann wird ein radikaler Umgang in den Taten, in dem, was wir tun, die logische Konsequenz sein, das ist die Folge, die automatisch dadurch eintritt. Ich habe bewusst Verse 6 und 7 ausgelassen, weil ich uns jetzt mit der Ermutigung daraus wirklich nochmal ins Abendmahl schicken will, aber vor allem dann auch nach Hause. Vers 6 und 7 nach dieser Auflistung, um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Über wen kommt der Zorn Gottes? Über seine Kinder, die verändert werden wollen, die nach Ringen und mit Sünde kämpfen? Nein, der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams, aber nicht über seine Kinder. Wenn ich in diesen Dingen hier noch in meinem Leben merke, boah, Herr, ich muss verändert werden, und in meinem Gebet mit David übereinstimmen und sage, boah, Herr, schenk mir ein reines Herz, erneuer meinen Geist, ich brauche das. Tu es in meinem Leben. Dann ist Gott da oben nicht in Zorn und denkt, wieso kriegst du es nicht gebacken? Nein, er ist in Liebe da und reinigt uns als seine Kinder. Und er hat für uns keinen Zorn mehr über. Für die Sünde, die wir tun, für das Versagen, das wir haben, keinen Zorn mehr über. Sondern Liebe, die uns reinigt. Und der ganze Abschnitt heute, den wir gelesen haben, ich habe es vorhin erzählt, er beginnt mit tötet nun, tötet daher. Und ich möchte einmal kurz die Auflistung nochmal aus den vorherigen Kapiteln nehmen. All die Dinge, die für uns schon sind und weshalb wir jetzt töten. Es ist Kolosser 1, Vers 5, wir haben eine Hoffnung im Himmel für uns aufbewahrt. 1, Vers 6, das Evangelium bringt Frucht in uns. 1, Vers 11, wir werden mit seiner Kraft gekräftigt. 1, Vers 13, er hat uns herausgerettet aus der Gewalt der Finsternis und uns versetzt in die Königsherrschaft seines geliebten Sohnes. Vers 14, Kapitel 1, wir, die wir Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Vers 22, wir sind heilig, wir sind untadelig, wir sind unverklagbar vor sein Angesicht gestellt. Kapitel 2, Vers 7, in ihm eingewurzelt und aufgebaut und im Glauben festgemacht. 12, mit auferweckt worden durch den Glauben, 13, mit ihm lebendig, indem er uns alle Übertretungen aus Gnade vergab. Und das sind die Dinge, auf die er sich hier bezieht und sagt, die sind schon längst geschehen, die sind fest. Nicht tötet eure Sünde, damit ihr das erhaltet, nein, sondern weil ihr das habt, weil das feststeht, weil diese Dinge, die wir gelesen haben, schon sind. Deshalb tötet das. Und wie gesagt, es ist so ermutigend zu wissen, dass unser Herr dann nicht steht in Zorn. Er hat für all das bezahlt und wir dürfen uns heute daran erinnern im Abendmahl, dass alles bezahlt ist, dass ich gerecht bin. Dass all das meine Identität nicht mehr angreift, dass meine Kämpfe mit Sünde, meine Identität in Christus nicht mehr angreifen. Das Ding ist durch. Und ich darf jetzt voll Mutes und ermutigt dahin gehen und wissen, dass Gott da ist und mich in seiner Liebe reinigen wird und meinen Sinn verändern wird. Das ist ja das Tückische am Sinn, da hat man wenig Einfluss drauf. Es sei denn, man lässt es durch Gottes Wort nachhaltig verändern. Amen.